Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Von der Leadgewinnung für Zahnärzte über die eigene Online-Marketing-Agentur bzw. Performance-Marketing-Agentur für D2C-Brands hin zu ja wahrscheinlich einer der bedeutendsten Player im Bereich Creative-Produktion in ganz Deutschland. Patrick produziert mit seiner Brand Creative Dreams für Brands wie Huel, Home24, aber beispielsweise auch den 1&1-Konzern Creatives und sorgt dafür, dass diese ja in ihren Anzeigen über Meta, über TikTok, aber auch beispielsweise über Pinterest die besten Creatives zur Seite haben oder an der Hand haben, um bestmögliche Performance zu erzielen. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über seine Reise, wie er es geschafft hat, die Agentur aufzubauen, aber vor allen Dingen auch darüber, was ein gutes Creative ausmacht. Gehen da an einem Beispiel einfach mal die verschiedenen Punkte durch, achten worauf, was wichtig ist, achten darauf, was gemacht werden muss, um gutes Creative zu produzieren und geben dann Hands-on-Tipps auch mit. Ich denke, da ist für jeden spannend was dabei und ja, damit rein in die Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Patrick Kaschuber von Creative Dreams. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Hi, vielen Dank.
Wie geht's dir? Wie war die Anreise? Wir haben es ja schon oft probiert, das hat nie so wirklich funktioniert. Ein bisschen Planung steckt schon in der Folge drin, würde ich sagen.
Yes, ja, also mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung, danke, dass ich da sein darf. Anreise war sehr gut, bin von Düsseldorf aus relativ schnell hier gewesen. Das ging schneller als die Terminvereinbarung vorher.
Perfekt, ja. Deswegen auch kleiner Plot-Twist. Moritz heute nicht mit dabei, wird aber ab den nächsten Folgen dann wieder da sein. Ist halt aus, ich sag mal einfach persönlichen Gründen, spontan dann ausgefallen. Aber wir haben gedacht, die Planung steht jetzt schon so lange. Yes. Ich habe Bock, die Folge aufzunehmen. Lass uns das einfach zu zweit dann in dem Setting aufnehmen.
Kriegen wir, glaube ich, auch hin.
Yes. Lass uns vielleicht einfach damit reinstarten, wie Moritz das immer so schön sagt, dass du dich einmal vorstellst, als wenn du quasi deine Schwiegermama das erste Mal sehen würdest. Was würdest du dir sagen? Was machst du? Wer bist du? Wie alt bist du? Vielleicht kannst du mal so ein paar Key Facts über dich geben.
Sehr gerne. Ja, ich bin Patrick, ich bin 29 Jahre alt, bin jetzt seit 7 Jahren Performance Marketing tätig. Bedeutet, ich mache das Ganze schon eine ganze Weile.
Ein bisschen, ja.
Und habe eine Agentur, eine Ad-Creative-Agentur, Creative Dreams. Bedeutet, wir bauen Ad-Creatives für einige der schnellst wachsenden D2C-Brands im Dachraum, aber auch international mittlerweile und sogar Konzerne. Also wir arbeiten zum Beispiel für Holy, Manico, Huel, Home24, 1&1 und bauen da eben best-performende Ad-Creatives im Bereich Paid Social, bedeutet Facebook, TikTok-Ads maßgeblich. Das ist so unser Fokusthema, würde ich sagen.
Wie ist es ein bisschen... Ja, bevor wir einsteigen, wie es dazu sozusagen gekommen ist, du hast ja jetzt schon die Kundenliste einmal komplett gedroppt, beziehungsweise da geht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, was so Name-Dropping angeht. Aber wie groß seid ihr als Creative Dreams und ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Magst du auch vielleicht ein bisschen verraten, wie viel Umsatz ihr macht?
Ja, voll gerne. Also wir sind jetzt gerade so knapp 10 Leute bei uns im Team, die fest dabei sind. Wir arbeiten immer mit so um die 20 Kunden. Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß die Cases sind. Wir haben aber tatsächlich sehr, sehr lange Laufzeiten. Das bedeutet, die Kunden sind immer sehr, sehr lange bei uns in der Agentur. Das bedeutet, wir machen sehr wenig Onboardings. Wir sind, ich würde sagen, ultra Boutique und suchen uns sehr, sehr stark aus, mit wem wir arbeiten wollen und können. Und von der Größe her, also wir verwalten so etwas über 7-stellig im Monat an Adspend, machen dieses Jahr wahrscheinlich sogar das erste Mal so um die 35 Millionen, die quasi über uns laufen, über unsere Ad-Creatives und haben da jetzt auch echt ein Wachstum von über 100% hingelegt im letzten Jahr, was sehr, sehr stark war, was auch mit dem Pivot zu tun hatte, den wir gemacht haben, eben mit dem Fokus auf das Thema Ad-Creatives und auf die Ad-Creative-Erstellung und genau, das ist so, wo wir gerade stehen.
Sehr cool. Ich glaube, du bist wahrscheinlich eine der Personen, die ich am längsten in diesem ganzen E-Commerce-Space irgendwie kenne. Wir haben gerade schon probiert nachzuvollziehen, wie lange eigentlich. Sind bei 2022 hängen geblieben, aber ich glaube, das ist nicht richtig.
Ich glaube, es ist deutlich länger noch.
Es müsste eigentlich irgendwie 2020 oder so, meiner Meinung nach, gewesen sein. Lass uns mal gerne einfangen, wo du sozusagen herkommst. Also Creative Dreams stand ja jetzt nicht von heute auf morgen. Theoretisch gibt es auch noch Barkers, was als Agentur irgendwie dahinter liegt. Aber selbst davor hat es ja irgendwie noch einen Werdegang mit 7 Jahren Erfahrung, der irgendwie ins E-Commerce geführt hat. Beschreib das mal gerne selber in deinen eigenen Worten.
Ja, voll gerne. Also ich habe damals angefangen, das ist jetzt ja wie gesagt so um die 7 Jahre her, selber so im Performance-Marketing zu starten. Ich habe selber ein Jahr in der Agentur gearbeitet, weil ich, nachdem ich eine Ausbildung abgeschlossen habe, gesagt habe, ich möchte niemals in diesem Beruf arbeiten, den ich quasi gelernt habe.
Was hast du gelernt?
Industriekaufmann tatsächlich, sehr klassisch, aber sehr klassisch halt im Industrieunternehmen und entsprechend war auch das Umfeld, entsprechend waren auch die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Alles super nette Menschen, aber es war nicht das, wo ich hin wollte und was ich halt quasi vorhatte im Leben und bin dann quasi mein IHK-Zeugnis niemals abholen gegangen. gegangen. Das bedeutet, das liegt immer noch bei der IHK Essen und einmal im Jahr bekomme ich so einen Brief, Entschuldigung, Ihr Zeugnis liegt noch hier, Ihr Dokument.
Weil ernsthaft, dürfen die das nicht wegschmeißen?
Scheint so, also ja, okay, wahrscheinlich dürfen die es nicht wegschmeißen und ich bekomme dann immer wieder so Meldungen, dass ich dieses Zeugnis abholen soll, aber ich möchte es halt gar nicht haben. Weil ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig und ich möchte halt eben diesen ganzen Online-Marketing-Bereich damals. Ich habe damals tatsächlich so von den OGs im Online-Marketing mich inspirieren lassen, sowas wie so ein Chris Stelius, so die Leute, die von damals sind, wissen das vielleicht noch.
Ich war Kunde,
kann ich auch sagen. Siehst du, ja. So. Und heute würde ich wahrscheinlich nichts mehr da kaufen. Damals war es aber halt so der erste Inspirationsfunken für mich, wo ich gesagt habe, ey, ich habe da Bock drauf. Und es war halt eine Opportunity. Und habe dann quasi nach der Ausbildung selber in einer Agentur angefangen, in einer Beratungsagentur eher. Haben sehr, sehr viel B2B gemacht, aber auch ein paar D2C-Cases und habe da so die ersten 5- und 6-stelligen Ad-Accounts übernommen im Bereich Facebook-Ads. Damals Facebook-Ads noch sehr, sehr viel Ads-Manager, sehr, sehr viel Daten, sehr, sehr viel Tweaken, sehr, sehr viel Kampagnen-Setup und sowas alles. Hatte ich mega Spaß dran, hat mir mega Bock gemacht und habe da dann auch sehr erfolgreich Kunden betreut und bedient und habe aber immer so ein bisschen den Drang gehabt, in diesen D2C-Sektor wirklich zu fokussiert zu wechseln sozusagen. Und habe dann irgendwann diese Stelle verlassen, habe dann gekündigt, habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, hey, ne, mein innerer Drang sagt, hey, ich Bock auf D2C, auf Online-Shops, E-Commerce, weil es einfach sowas ist, wo ich Spaß dran gefunden habe. Und habe dann mich selbstständig gemacht, meinen allerersten Kunden gefunden, witzigerweise ein Zahnarzt, also auch kein E-Commerce-Store, der interessanterweise immer noch unser Kunde ist, aber der ist mein persönlicher Kunde tatsächlich.
Okay.
Jetzt seit 5 Jahren.
Aber bist du auch Kunde bei ihm?
Also. Nee, leider nicht. Er ist ein Stückchen weiter weg von uns. Na gut. Aber genau, der jetzt auch immer noch Kunde bei uns ist, aber ich bin dann so in diese Schiene reingerutscht, so Zahnärzte, Steuerberater, Anwälte, Lead-Gen und so, weil ich halt dieses B2B ganz ganz gut beherrscht habe damals schon und wollte aber immer noch in den Bereich D2C und habe dann so meine ersten eigenen E-Commerce-Stores gemacht, so ganz klassisch Dropshipping so und bin da quasi sehr erfolgreich mit gewesen im Bereich Marketing, aber halt nicht im Bereich Produkt. So, es war halt letztlich so, wir haben halt sehr, sehr viel verkauft und sehr, sehr viele Retouren auch dann am Ende bekommen, weil das Produkt halt im Dropshipping, wie es halt so ist, nicht so besonders geil war.
Was hast du verkauft?
Boah.
Also, ich meine, ich kenne schon einige Fakten über dich, aber das ist auch mir neu gewesen gerade.
Ja, also ganz viele Sachen. Was jetzt in Erinnerung bleibt, ist so Print-on-Demand-Stores. Da haben wir tatsächlich diese klassischen Gemälde, diese Hundegemälde gemacht so sozusagen. Genau. Das haben wir gemacht. Dann haben wir dasselbe mit South Park-Figuren gemacht. Es gab das damals schon mit Simpsons-Figuren, dass du so ein Foto hinschickst, dann kriegst du dich so als Simpsons-Figur zurück. Wir haben das quasi mit South Park Figuren gemacht, was auch ganz gut war, aber mit am meisten abgegangen war eine Hundetrinkflasche tatsächlich und Fitnessprodukte, also Fitnessprodukte, weil, und da ist auch wiederum so der Schlag, ich komme halt so aus dem Direct-Response-Marketing, ich habe ganz zu Beginn so Video-Sales-Letter über 90 Minuten geschrieben für Clickbank und habe dort quasi so Abnehm-Tees und Detox-Pillen verkauft, die auch vom Produkt her nicht geil waren und da musste ich dann irgendwann mal feststellen, okay Patrick, du bist kein Produktguy, du bist halt irgendwie der Marketing-Guy. Und hätte ich wahrscheinlich damals einen Co-Founder gehabt oder gefunden, wie es heute wahrscheinlich einfacher gewesen wäre, der ein Produktguy wäre, wäre ich vielleicht auch mit einem eigenen E-Commerce-Store geendet. Aber weil ich das nicht hatte, habe ich gesagt, hey, pass auf, du hast halt den Fokus auf Marketing, du hast das Knowledge dafür, was du anfängst, fängt an zu fliegen, dann fang doch an eben mit einer Agentur. So, und dann habe ich mir so die ersten E-Commerce-Stores als Kunden gewonnen, tatsächlich über Netzwerk und auch so ein bisschen Cold Outreach, einfach Leute anzuschreiben. Damals war das auch noch viel kleiner alles, also das war auch nicht so, wie es heute auf LinkedIn ist und so. Und habe dann so die ersten Kunden gemacht und habe dann 2020 das erste Mal eine Agentur gegründet, tatsächlich all-in gegangen, das gesamte, so ein bisschen das Ersparte sozusagen investiert, auch ins Büro eingezogen, ins eigene, mit einem Geschäftspartner gemeinsam, der aber dann nach 3-4 Monaten gesagt hat, das doch funktioniert doch nicht für mich. Das heißt, dann stand ich quasi wieder alleine da und habe dann aber gesagt, hey, ich ziehe das Ding jetzt durch und habe dann 2021 Barkas als Paid Social Ads Agency gegründet und damals dann relativ schnell eben auch über Netzwerk große Cases gewonnen. Sowas wie damals Mr. Chain war relativ groß auf Meta. Auch, genau, Kicks.com, damals unser Kunde, immer noch unser Kunde, also auch sehr, sehr lange dabei schon. Und dann über diese Kunden sind wir dann immer weiter auch bei Meta aufgestiegen, wurden dort gesehen, sind dann eben auf interne Meta-Events, haben dann die nächsten Kunden gewonnen, zum Beispiel Memely und haben Memely dann echt einige Jahre begleitet und auch die ganze, Growth Journey von 7 auf 8-stellig komplett begleitet und mit unseren Ad Credits sozusagen gepusht. Und ja, da stehen wir quasi auch heute weiterhin, dass wir als Agentur sehr viel Ad Credits bauen und da eben E-Commerce Stores mit zum Skalieren und Wachsen bringen.
Wie ist denn das bei dir so in der Gründung gewesen? Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, du hast im Background daher doch selber in einer Agentur gearbeitet. Ich habe eine Zeit lang auch mal Facebook-Ads und Google-Ads und sowas für Kunden geschaltet, aber war immer irgendwie so, ey, es gibt so viel Konkurrenz in diesem Markt, gar keinen Bock, mich da noch einzumischen und gegen irgendwie, dann immer 70 verschiedene Agenturen pitchen zu müssen, vor allen Dingen, weil die 2020 dann auch schon teilweise so viel größer waren als ich, so viel Vorsprung hatten und so. Warum hast du dir da dann gedacht, okay, wir müssen da noch rein? War das einfach irgendwie so Blauäugigkeit, dass du gesagt hast, ey, ich weiß eh nicht, was ich anderes machen soll? Oder war das auch irgendwie schon strategisch geplant und hast du gesehen, da gibt es irgendwie einen Punkt, den die anderen noch vernachlässigen?
Ich sage immer, also wenn ich eine Sache kann, dann ist es Menschen Dinge verkaufen, die sie eigentlich nicht brauchen. Und das ist eigentlich so, in den vielen Fällen ist es halt sehr häufig bei so E-Commerce-Produkten, D2C-Stores, sind es ja Luxusprodukte, ne? Es ist ja selten was, womit man nicht leben kann. So, und weil ich das immer schon ganz gut konnte und ich habe halt so eine gewisse Empathie, würde ich sagen, womit ich auch durch die Schulzeit gekommen bin, heißt, ich habe halt in der Schule tatsächlich am Ende des Jahres immer mit meinen Lehrern verhandelt, was für eine Note ich bekomme und bin so quasi durchgekommen und bin...
Was war das größte Upgrade, was du bekommen hast?
Boah, ich habe mal mit meinem Physiklehrer verhandelt, dass ich, das war so 8 Wochen oder sowas vor den Zeugnissen, dass ich, wenn ich nicht mehr in den Physikunterricht komme, noch eine 4 bekomme und kein Defizit, damit ich nicht sitzen bleibe. Das war, glaube ich, so mein stärkstes Asset, weil ich musste nicht mehr zum...
Das war Win-Win für dich?
Ja, genau. Hä? Ich musste nicht mehr zum Physikunterricht und habe eine bessere Note bekommen.
Ja, für ihn wahrscheinlich aber auch, weil du so genervt... Ja, perfekt.
Genau. So. Und deswegen bin ich auch als einziger aus meiner Freundesklicke damals nicht sitzen geblieben.
Ja.
Und diese Stärke habe ich halt dann damals schon so für Facebook-Ads und sowas alles nutzen können, weil, ne, wenn du so 90 Minuten Video-Sales-Letter schreibst, zum Beispiel für jetzt irgendwelche Produkte, die wirklich, also ein Abnehm-Tee und Detox-Pillen würde ich jetzt heute nicht mehr verkaufen, war auch moralisch grenzwertig, muss man ganz ehrlich sagen. So, aber wenn du das halt schaffst, irgendwie in 90 Minuten so runterzubrechen, dass du jemandem das verkaufen kannst, dann hast du da halt einfach eine Fähigkeit, die du nutzen musst. So.
Ja.
Und das habe ich halt damals auch auf dem Bereich Facebook Ads gesehen. Und wie du sagst, es gab schon Agenturen, die auch größer waren, also auch schon 10, 20, 30 Mitarbeiter in dem Bereich hatten im Paid Social. Aber bei uns ist der Unterschied, wir hatten halt von Anfang an in 2021 einen sehr starken Ad-Creative-Fokus.
Mhm.
Das heißt, als wir damals losgelegt sind, waren so 1-2 Agenturen am Markt, die so einen starken Ad-Creative-Fokus hatten wie wir. Und alle anderen waren immer noch so sehr auch im Media-Buying und hatten große Media-Buying-Teams und sowas alles. Und ich wusste halt, dass wenn wir jetzt in den Bereich Ad-Creatives einsteigen, dann sind wir da sehr, sehr gut positioniert. Und wir hatten zeitgleich, ich sag mal, wir haben am schlechtesten Zeitpunkt aller Zeitpunkte eine Paid-Social-Agentur gegründet. Und zwar im April 2021. Paid-Social-Marketer, die sollten wissen, was passiert ist. Die
weinen jetzt, ja.
Da ist nämlich diese ganze DSGVO-Verordnung eingetreten. Das heißt, das war der Monat, wo wir weniger bis keine Daten mehr im Ads-Manager hatten, wo wir die Agentur gegründet haben, 7.4.2021.
Oh Gott.
Und ich habe das aber voll als Opportunity gesehen, weil ich gesagt habe, hey, ne, wenn jetzt eben weniger Daten da sind, dann muss ich weniger datengetrieben sein, mehr creative getrieben sein. So. Und das machen wir jetzt seit 2021. Es hat sich jetzt halt immer mehr noch dahin entwickelt. Natürlich sind wir weiterhin datengetrieben, aber Ad-Creative steht im Fokus. Und das war so unser Ansatz, mit dem wir losgestartet sind. Und so ist halt Barkas damals auch losgestartet. Und über die Zeit eben noch mehr und mehr Ad-Creative-Fokus entwickelt sozusagen.
Magst du mal den Weg von Barkas dann hin zu Creative Dreams ein bisschen besser beschreiben? Weil für mich, ich habe das eben im Vorgespräch schon so gesagt, war es halt eher so, okay, es gibt die normalen Performance-Marketing-Agenturen, wo ihr dann dazu zählt, wo noch ein paar andere, glaube ich, die ich jetzt hier auflisten könnte, dazu zählen. Aber irgendwann kam da so eine Zeit und so gefühlt war das halt irgendwie Mitte, Ende 2023, wo ich das auf einmal voll wahrgenommen habe, dass es halt so Creative-Agenturen überhaupt gibt. Also, keine Ahnung, ob das dann Stronger Marketing ist, ein Martin Jede, der dann irgendwie auch sowas in dem Bereich gemacht hat. Bei dir habe ich es dann auf einmal irgendwie mehr gemerkt. Woher kam das, dass da der Switch sozusagen eher kam? War das irgendwie, weil dann weniger sozusagen im Media-Buying erforderlich war und ja, man eher, sag ich mal, auf wir lassen Meta jetzt mal machen, setzen konnte und dann halt die Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen? Oder wie ist das sozusagen entstanden?
Ja, gute Frage. Also die ganze Journey, wenn man jetzt so sich das von Anfang an anguckt, war bei uns so, dass wir ja von Anfang an sehr creative-fokussiert waren. So.
Ja.
Auch obwohl viele immer noch im Media-Buying sehr viel über Interest-Targeting und sowas alles getweakt haben und sowas, waren wir von Anfang an sehr fokussiert darauf. Hat auch ein bisschen den Background, dass wir Barkas von Anfang an ja zu zweit gebaut haben. Also Mara, meine Co-Founderin und Partnerin, mittlerweile auch sehr öffentlich. Am Anfang war es nicht so öffentlich. Wir haben ja komplett Gegenpole auch in die Agentur reingebracht. So, ich komme aus dem Direct-Response-Marketing und sie eben aus der Kreativagentur. Also sie hat wirklich für Continental, Messe Düsseldorf, IHK, L'Oreal gearbeitet und da halt von Out of Home über Cinema-Spots, über Branding-Kampagnen, über Apotheken und so weiter, halt da wirklich so ein ganz klassisches Kreativagentur-Business gemacht.
Mhm.
Und wir hatten das quasi beides sofort zusammen. So. Und deswegen hatten wir eine ganz gute Voraussetzung für das, was dann passiert ist, weil 2021 war diese DSGVO-Einführung. Ne? Wir hatten auf einmal weniger Daten im Ads-Manager und auf einmal haben alle nach Creatives geschrien. So vorher, Creatives waren wichtig, aber das war so dieser, ja, dieser Switchpunkt, sage ich mal. Und das haben wir wahrgenommen, im ersten Jahr noch nicht so sehr, im zweiten Jahr wurde es dann immer mehr und im dritten Jahr hatten wir vor allem sehr, sehr viele Anfragen Richtung Creative Only. Das heißt, eigentlich hat der Markt entschieden, dass wir uns so entwickelt haben, weil halt Kunden gesagt haben, hey, wir wollen nur Creatives von euch haben. Natürlich gehört immer ein gewisses Consulting dazu, es gehört immer ein gewisses Consulting im Bereich Media Buying, Ads, Setups und so weiter dazu. Das ist nie ganz ausgeschlossen davon, aber es wurde immer mehr angefragt vom Kunden, von Seite der Kunden, aber auch von Seiten Meta. So, wir sind immer wieder mit Meta im Gespräch gewesen und die haben immer mehr gesagt, hey, wir brauchen Agenturen, die eben Creatives bauen können. Wir hatten damals dann auch einen sehr starken TikTok-Fokus entwickelt, wo dann Creative nochmal wichtiger war, weil es nochmal eine ganz andere Plattform war und inhaltlich auch ganz anders aufgebaut werden musste. Und das war so nach 2022 eigentlich so die, dass wir dahin gepusht wurden in 2023. Ja. Und dann haben wir eigentlich so Mitte 2023 entschieden, hey, so gut wie das funktioniert und dass die Leute das so haben wollen, so müssen wir uns eigentlich auch selber dahin entwickeln. Und dann haben wir halt alle unsere Prozesse so aufgebaut, dass wir bestmöglich auch mit Inhouse-Teams zusammenarbeiten können, weil es geht ja auch nicht nur darum, dass wir Ad-Credits bauen und die irgendwem hinschicken und der die dann benutzt und dann sagt der gut oder schlecht oder sowas, sondern es geht vor allem darum, dass wir Ad-Credits bauen und dann mit den Inhouse-Teams der Marken zusammenarbeiten, weiterentwickeln, super viele Learnings weitergeben. Also mittlerweile, jetzt 2025, haben irgendwie 50-60% unserer Kunden alle ein Inhouse-Team. So, ja. Wir arbeiten also mit diesen Inhouse-Teams zusammen. Das heißt, wir haben dann Mitte 2023 angefangen, diese Prozesse zu bauen, um halt mit den Inhouse-Teams bestmöglich zusammenzuarbeiten und diese Creative-Only-Deals bestmöglich abzubilden und haben dann eben auch im Laufe von 2023 gesagt, hey, da müssen wir eigentlich eine andere Marke draufsetzen, weil Barkas wurde immer wahrgenommen als Paid Social Ads Agency. So, und ich wollte damals aber als Ad Creative Agency wahrgenommen werden, also wirklich als diejenigen, die besten Ad Creatives liefern. So, und das haben wir dann eben 2024 gelauncht im Januar mit Creative Dreams. So haben wir dann quasi 23 sozusagen als Vorbereitung genutzt und 24 sozusagen den Launch gemacht und haben dann in 24 tatsächlich ja mit das stärkste Wachstum erlebt, also sind in dem Adspend, den wir verwaltet haben, so um 120% oder sowas gewachsen und haben da wirklich super viel Zulauf auf diese Ad-Creative-Only-Nummer bekommen. So, das heißt, wir haben uns das gar nicht selber ausgedacht, wir haben jetzt nicht gedacht, okay, wir schätzen mal darauf, dass das irgendwie eine gute Idee ist, sondern wir haben es halt einfach am Markt gespürt, dass die Leute das haben wollen und haben es halt deswegen gebaut sozusagen.
Wie ist denn das jetzt, also was die Konkurrenz sozusagen angeht? Also habt ihr da viel, ja, Zweikampf, sage ich mal, im Markt oder merkt, dass da irgendwie andere Brands sich jetzt auch in die Richtung mehr fokussieren? Mhm. Oder ist es immer noch viel, dass es halt diese klassischen Performance-Marketing-Agenturen gibt und ihr dann sozusagen mit einem etwas anderen Konzept?
Ja, also das war einer der Gründe, warum wir es gemacht haben. Also es ist bis heute so, dass wir schon relativ unique aufgestellt sind, weil wir sind am Markt die einzige, zumindest soweit ich es weiß, Agentur, die einen Kreativagentur-Background und einen Direct-Response-Marketing-Background haben. Das heißt, Leute kommen zu uns, weil wir Direct-Response-VSL skripten können und auch bauen können, auch visuell bauen können, also so richtige eklige Ads, wo ne, irgendwie die Leute am Leiden sind und am Ende halt die Lösung finden. Aber wir können halt auch branded Performance-Ads bauen, weil wir halt eben ja mittlerweile sogar eigene Videografen in-house haben, vor Ort Shootings machen und auf dieser Palette quasi können wir alles abbilden. So, und dann gibt's, also wie ich den Markt sehe, also natürlich gibt's Konkurrenten so und natürlich sind wir da auch im Kampf gegen Konkurrenten in Pitches.
Das falsche Wort auch dafür.
Aber, aber so ne, in Pitches oder sowas, klar. Aber man entscheidet sich schon meistens sehr bewusst für uns, eigentlich aus einer der Gründe, entweder ich brauche einfach die besten Ad-Creatives, ist so der simpelste Grund. Der zweite Grund ist, ich habe eine Agentur, ich will die challengen, das passiert auch häufiger. Wir sind jetzt auch seit einem Jahr in einem Ad-Account mit einer Agentur parallel drin und haben sozusagen einen Kampf innerhalb des Ad-Accounts, auch das ist schon mal passiert. Oder ich will zum Beispiel mein Inhouse-Team challengen. So, und will halt quasi sagen, okay, ne, ich hole mal eine Agentur rein für, whatever, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate oder was auch immer und will meinem Inhouse-Team mal beweisen, was man eigentlich liefern und leisten kann. So, weil viele Inhouse-Teams natürlich nur auf sich selbst beschränkt sind. So, das sind so die drei Gründe, warum man mit uns zusammenarbeitet. Und ich glaube, so von der Positionierung her sind wir so unique, dass wir relativ schnell von der ersten Kontaktaufnahme mit dem potenziellen Kunden auch dann einen Vertragsabschluss haben. Bedeutet, wir sind jetzt selten in so großen Pitches, wo wir uns dann vergleichen müssen auf Preisebene oder sowas. Wenn man zu uns kommt, dann weiß man auch schon, dass wir nicht die günstigsten sind, aber wir haben halt ein reasonable Pricing und da ja, kämpfen wir jetzt nicht unbedingt so 1:1 gegen andere Agenturen.
Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Macht, glaube ich, auch so sehr viel Sinn, sich die Positionierung dann so anzueignen. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, ist, wie sozusagen der Unterschied zwischen Agenturbusiness, was dann, ich sag mal, rein Paid Social ist und dann halt auch Creative Dreams ist. Also, das heißt ja gerade, glaube ich, auch noch Creative Dreams bei Barkas. ich weiß nicht, ob du ja da vielleicht noch, wenn du schon so grinst, mehr reingehen willst, was damit geplant ist. Mhm. Aber wie ist das aufgeteilt? Also welchen Anteil hat vielleicht die Agentur, das klassische Agenturbusiness? Mhm. Verschmilzt das irgendwie, geht die ganze Zeit Hand in Hand schon oder wie ist es da bei euch aufgestellt?
Ja, also es ist so, dass sich das ja über die Zeit einfach entwickelt hat. So zunächst haben wir gesagt, hey, wir launchen das beides parallel, um zu sehen, wie funktioniert das Ganze sozusagen wie eine Unterbrand, so, ne, dass wir einfach ein bisschen stärker für das Thema Ad Creatives wahrgenommen werden. Wir werden aber mittlerweile mehr für das Thema Ad Creatives wahrgenommen als für das Thema Paid Social komplett. So. Und es ist so, dass wir tatsächlich, und das habe ich öffentlich noch nie gesagt, weder auf meinem eigenen LinkedIn noch sonst irgendwo, sogar das Ganze fusionieren werden. Also es gibt immer noch ein paar Cases, wo wir auch das Media Buying machen. Wir haben ein kleines Media Buying Team. Wir werden das Media Buying Team aber nicht weiter ausweiten. Also wir werden jetzt nicht 100 Cases im Bereich Media Buying und Co. übernehmen, weil ich aber auch glaube, dass Media Buying wahrscheinlich nächstes Jahr zu dem Zeitpunkt obsolet sein wird. So, es ist jetzt schon
alles automatisiert passiert.
Genau. Also es ist jetzt schon so, wir haben irgendwie ein 3-4 Kampagnen Setup, 5 Kampagnen auf einem Ad-Account, der gibt irgendwie 600.000 bis 700.000 Euro im Monat aus und das Ding fliegt halt einfach. Und wir pushen halt immer wieder neue Creatives ins Testing und es funktioniert so. Da brauche ich keine Vollzeitstelle irgendwie großartig, ne, irgendwie dran setzen. Das sehe ich im Inhouse-Team eher, dass die Leute wirklich dann eine Vollzeitstelle haben, um das auszuwerten, um das eben auch mit dann letztlich auf dem Deckungsbeitrag auszuwerten und so weiter. Aber wenn du das an eine Agentur abgibst, dann gibst du eigentlich die Kontrolle über dein gesamtes Business ab und das sehe ich nicht als sinnvoll. Und deswegen sind für uns mittlerweile sogar die besten Cases die, wo die Leute quasi das Inhouse-Team haben mit dem Media Buying. Mhm. Und wir werden Barkas und Creative Dreams fusionieren. Das bedeutet, es wird in Zukunft nur noch Creative Dreams geben. Das heißt, der Brand Pivot wird komplett zu Creative Dreams hingehen. Bedeutet, wir werden weiterhin so ein bisschen im Bereich Media Buying und so weiter tätig sein, einfach um auch am Ball zu bleiben. Es gibt einfach so ein paar Cases, sind so auch so Legacy-Cases, wo wir einfach wissen, okay,
der
ist mein persönlicher Kunde, den mache ich quasi nur alleine.
Ja, ja.
Aber wo wir halt wissen, okay, ne, wir bleiben am Ball und gucken halt, dass wir bei den Themen bleiben so. Aber wir werden jetzt keine weiteren Media Buying Cases annehmen und uns nur auf das Thema Ad Creatives only fokussieren. Wobei man auch da sagen muss, dass es auch von der Hypothese her nicht zu 100% aufgegangen, weil ganz am Anfang haben wir gesagt, okay, am einfachsten für uns als Agentur wäre ja, wir liefern euch Ad-Creatives, ihr kümmert euch darum, wir werten die aus und liefern euch neue Ad-Creatives. Geht nicht ganz auf, weil am Ende will dann der Kunde doch wissen, okay, wie performe ich im Gegensatz zu anderen Accounts, wie mache ich ein Ad-Creative-Setup, so dass es halt sinnvoll ist im Ad-Creative-Testing, dass ich das am Ende gut auswerten kann. Und dann geht es vor allem auch weiter in die Richtung, wie sieht mein Funnel aus, was für eine Landingpage habe ich. Ganz oft haben wir dann eben auch diese ganzen Themen, ich habe eine Ad und ich brauche eine passende Landingpage dazu. Ja. So, ne? Also wie können wir da quasi auch consulten? Das heißt, bei uns ist es jetzt so, dass der Main-Kunde ist so, wir liefern Ad-Creatives sozusagen an, komplett auf Basis von Creative Strategy und so weiter und so fort, was alles wir machen. Und der Kunde setzt sie auf und wertet sie auch selber aus, aber wir werten sie auch nochmal aus mit ganzem Blick auf die Creative Performance, aber auf die Funnel Performance, Landingpage Performance und hinten auch dann natürlich auf den CPA. Das ist, worauf wir gucken, dass es halt am Ende performt. Wir sind also sehr, sehr nah wieder dran und können uns tatsächlich oder wollen uns auch nicht aus allem rausziehen, sondern machen dann auch sehr viel noch Media Buying Consulting und wie auch immer dann das Ganze im Operativen noch umgesetzt wird.
Also ist tatsächlich am Ende dann auch eher eine Agenturdienstleistung, anstatt zu sagen, hier, wir bringen euch einmal irgendwie drei Bilder mit und dann schaut mal, was ihr damit macht.
Nee, genau. Also es ist halt kein Product-Dienstleistung, so dass man jetzt sagt, ich kaufe in einem Shopify. Ich hatte mal so die Idee, ich kaufe in einem Shopify-Shop 30 Ads.
Ja, gab es ja sogar mal die Preise online,
ja, genau.
Gefühlt schon das Paket sozusagen final abschließen können.
Ja. Genau, das war mal so eine Hypothese, aber ehrlicherweise weiß dann oft auch der Kunde nicht, wie mache ich das jetzt idealerweise mit den Ad-Creatives, wie setze ich sie auf, wie baue ich das Testing, wie werte ich sie aus, was sind Benchmarks, nach denen ich mich richten muss, ne? Also wie sieht eine gute CTR aus, eine gute Scroll-Stop-Rate, wo soll ich hin damit? Und das fehlt dann alles, deswegen es ist und bleibt eine Agenturdienstleistung, eine sehr enge Agenturdienstleistung, aber halt eben mit dem Fokus auf das Thema Ad-Creatives, weil meine persönliche Hypothese ist, dass das Media-Buying tatsächlich sogar irgendwann mal rausfliegen wird.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Eine Frage, die ich dann zum Abschluss deiner Journey sozusagen noch hätte, wäre so in Richtung Top oder vielleicht auch Flop-Momente. Also gab es irgendwas, wo du sagst, ey, in der ganzen Zeit von eigener erster Kunde mit dem Zahnarzt, der Agentur, die nach 3 Monaten irgendwie nicht mehr so wirklich funktioniert hat, über Barkas hin zu Creative Dreams. Gab es da so Momente, wo du gesagt hast, ey, die waren entweder richtig geil oder auch richtig scheiße, so woraus man vielleicht was mitnehmen kann?
Ja, definitiv. Wenn ich so jetzt darüber nachdenke, also müssen wir jetzt nicht so weit zurückgehen mit dem Zahnarzt, also das ist vielleicht
2012.
Ja, genau, also das ist dann vielleicht ein bisschen sehr weit. Ja, es gibt verschiedene Dinge. Eine Sache, an die ich direkt denken muss, weil ich auch letztens noch drüber gesprochen habe, ist unsere erste Black Week zum Beispiel, wo wir das erste Mal sehr, sehr viel Adspend auch in der Black Week.
2021 dann?
Genau, ja. Also als jetzt Agentur, als Parkers. Ja. Wo wir sehr, sehr viel Adspend deployed haben, auch das erste Mal, haben wir einen Kunden gehabt, mit dem wir quasi Assets vorbereitet haben. Das heißt, wir haben Aesthetics vorbereitet, Views vorbereitet, Ad Creatives vorbereitet für halt diese Black Week und haben damals auch alles schon aufgesetzt im Ad-Account, war schon alles ready. Wir haben gesagt, so, lieber Kunde, ihr könnt jetzt nochmal drüber gucken, ist jetzt alles ready, so, ne, wir können loslegen. Und das war so 3-4 Tage, bevor quasi Sonntag vor der Black Week gestartet wäre. Ja, dann guckt der Kunde in den Ad-Account und sagt, übrigens, wir machen das Ganze ohne Discount-Code, da ist aber ein Discount-Code drauf. Und ich war so, okay, what? So, und dann haben wir wirklich, es waren dann so wirklich 50, 60, 70 Assets oder sowas, die wir halt quasi alle überarbeiten mussten, weil der Kunde halt einen Site-Wide-Discount haben wollte und keine Discount-Codes. Und natürlich, wenn er einen Site-Wide-Discount macht, können wir keine Codes noch oben drauf geben. Ja. Und ja, das war was, wo wir tatsächlich im Juli, August schon über die Black Week gesprochen haben. Wir hatten unser Gesprächsprotokoll, wo wir es auch aufgeschrieben haben. Es ist auch richtig dokumentiert gewesen. Ja, das Problem war, es hat sich halt in der Zwischenzeit verändert und wir haben nicht nochmal eingecheckt. Heißt, das Team durfte dann wirklich in Nachtschichten, also es war dann auch wirklich nach 22 Uhr teilweise, diese ganzen Dinger überarbeiten und sozusagen ja nochmal neu machen. Also da definitiv Learning, sehr gut abgestimmt zu sein in solchen Dingen.
Weil du würdest halt ja erstmal wahrscheinlich annehmen, wenn wir das irgendwie schon 3-4 Monate vorher vorbereiten, dann steht da alles. Aber wie viel Arbeit ist das am Ende gewesen? Also sind das dann so, keine Ahnung, 40, 50, 60 Stunden extra Arbeit oder schon mehr?
Es ist schwer, das jetzt zu beziffern, weil es ist jetzt tatsächlich eine Weile her, aber es war wirklich so, dass wir dann einfach Pizza bestellt haben und Nachtschicht reingehauen haben, weil das war, aber ich meine, es war die erste Black Week und es war auch mit dem Team, damals Jakob, der heute auch immer noch bei uns ist, also fürs Team dann am Ende in Ordnung, war eigentlich ganz geil, weil es hatte halt so diesen Vibe von, ne, Gründertum und wir starten gerade was Neues und ist alles aufregend und so, deswegen war es eigentlich, hat es trotzdem Spaß gemacht, das war so eine Fuck-Up-Story, also da gut abgestimmt zu sein. Und ich glaube, wenn ich noch eine teilen müsste, dann ist es so auf Kundenseite auch, so ich habe ein ganz großes Credo darauf, dass ich unsere Kunden auch sehr werteorientiert aussuche. So, das heißt, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin und ich merke, das funktioniert nicht, also zwischen mir und ihm schon, dann lehne ich eigentlich konsequent ab. So, und da gibt's auch Cases, die sehr groß sind, wo ich auch schon mal konsequent abgelehnt habe, wo dann so Aussagen fallen wie, ja, aber wenn ich euch Samstag um 22 Uhr schreibe, dass Sonntag neue Ads live müssen, dann meldet ihr euch auch so, ne? Dann sage ich halt, nee, sorry, aber das ist halt in dem Moment halt keiner da, so, ne? Und sowas halt. Und da hatte ich tatsächlich einmal einen Fehler gemacht, einen Kunden anzunehmen, wo ich ein schlechtes, sehr schlechtes Gefühl hatte, aber ein Freund von mir hat auch mit dem zusammengearbeitet, sodass ich dachte, okay, komm, ne, irgendwie, wir machen das dann zusammen und es dann wird dann vielleicht
zusammen dann oder was?
Nee, aber ich dachte, vielleicht wird ja noch ein cooler Case. Ja, ne? Das war so der Grundgedanke. Ja, leider hat sich dann rausgestellt, dass es sehr, sehr anstrengend wurde, bis hin zu auch fast schon Beleidigungen Richtung unser Team, wo wir auch Nachrichten bekommen haben, wo wir dann einfach irgendwann auch gesagt haben, hey, wir müssen die Zusammenarbeit beenden. Also da ist für mich so auch das absolute Flop gewesen. Man muss wirklich Kunden ablehnen, wo man ein schlechtes Gefühl hat, weil am Ende holt einen das immer ein. Ja. Am Ende wurde es natürlich auch, also auch auf Kundenseite war er natürlich nicht happy damit, dass wir ihn dann sozusagen rausgeschmissen haben. Das war so einer der Punkte, die ich ja definitiv da auch gelernt habe, da eben seinen Werten und seinem Standard sozusagen treu zu bleiben und drauf zu bestehen.
Aber würdest du das in jeder Situation sozusagen machen, weil jetzt erstmal von oben herab gesprochen, habt ihr, oder hast du eben gesagt, ihr könnt euch die Kunden so mäßig aussuchen, habt wahrscheinlich mehr Nachfrage, als ihr wirklich bewerkstelligen könnt. Würdest du das auch machen, wenn es quasi dein einziger Kunde ist und oder der zweite oder der dritte oder sowas wird? Oder würdest du dann sagen, dafür nehme ich das eher in Kauf?
Ja, ich persönlich nicht. Also ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen, andere können es auch anders machen. Aber kann ich auch eine Geschichte zu erzählen? Ich habe ja gesagt, mein erster Kunde war ein Zahnarzt und das Ding funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. So, und ich betreue den immer noch persönlich, weil es ist einfach eine persönliche Beziehung so.
Irgendwann ja gefühlt auch schon Freundschaft.
Ne? Ja, genau, ist auch tatsächlich so. Ne? Und es war dann irgendwann natürlich auch der Gedanke im Grunde, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, so ja, mehr Zahnärzte, weil am Ende das funktioniert gut und ne, von der Arbeit her war es auch in Ordnung. Und da habe ich dann tatsächlich so zwei weitere aus dem Bereich, habe die selber betreut und bin mit denen auch auf persönlicher Ebene nicht zurechtgekommen und habe das dann auch beendet, ja. Also das würde ich tatsächlich immer durchziehen. Also der zweite, das war tatsächlich schon so, dass wir ongeboardet waren und dann haben wir gemerkt, nee, das funktioniert nicht. Und beim dritten habe ich es quasi vorm Onboarding gemerkt, der hat schon überwiesen und hat dann nochmal so mir ein bisschen so Texte geschrieben und jetzt aber schnell und aber auf so eine Art und Weise, die ich halt einfach nicht abkann so. Und da habe ich dann tatsächlich das Geld zurücküberwiesen, damals einen fünfstelligen Betrag für eine Halbjahresbetreuung und habe gesagt, okay, sorry, auf die Art und Weise machen wir es nicht. Also ja, ich würde es so durchziehen. Ob ich es jedem empfehlen würde, ist was anderes. Also das muss jeder für sich wissen.
Finde ich auf jeden Fall einen smarten Approach, das halt so anzugehen. Ne? Deswegen wollte ich nochmal so nachfragen, ob das halt immer so gemacht wird oder nur aus der, ich sag mal, komfortablen Situation heraus, dass ihr euch das halt ein bisschen aussuchen könnt.
Nee, tatsächlich immer.
Ja. Okay, spannend. Ja, was sind so die nächsten drei Steps oder die nächsten drei großen Dinge, wo du sagst, hier, da geht's irgendwie hin? Also was ist die Aussicht für Creative Dreams? Ja. Unabhängig jetzt von dem Rebranding, was du ja schon so ein bisschen angeteasert hast.
Boah, drei Steps. Erster Step, was ich jetzt gerade ganz stark sehe, wo wir sehr stark nachgefragt werden, ist Done With You. Bedeutet, wo wir mit dem Inhouse-Team noch enger zusammenarbeiten, aber sogar das Inhouse-Team sozusagen selber mehr umsetzt oder halt sogar Gründer und kleinere Brands. Weil das Problem, was wir haben, ist, wir drehen ein sehr großes Rad. So, wir bauen eine sehr sehr detaillierte Creative Strategy. Also wir machen sehr sehr klassische Copy- und Kommunikationsstrategie, wie eine Kreativagentur zum Beispiel zu Beginn. So, und dann bauen wir eine Creative Strategy, die sehr detailliert ist, die wo wir sehr, sehr tief reingehen, sehr, sehr viel Recherche betreiben, sehr, sehr viel Informationen zusammensammeln. Dann bereiten wir das Ganze auf, dann müssen wir das Ganze mit dem Kunden besprechen, dann haben wir einen Workshop mit dem Kunden, dann bauen wir eine Testing-Roadmap, die quasi wirklich strukturiert aufgesetzt ist und genau wir genau wissen, was wo passiert. Dann produzieren wir Content, entweder halt immer noch klassisch UGC, das existiert noch, ist auch immer noch wichtig, oder sehr, sehr viel Vor-Ort-Shootings mittlerweile, wo wir dann auch wirklich auf einen Higher-Quality-Ansatz setzen. So, und all das kostet halt Geld. So, ne? Und es muss irgendwie bewerkstelligt werden. An einem Projekt, an einem Kundenprojekt sind bei uns so 5 Personen beteiligt. Und es kostet halt einfach Geld, natürlich die Personen zu bezahlen und diese Arbeitsstunden reinzustecken. Und was wir halt nie machen konnten, ist halt mit Brands zusammenarbeiten, die vielleicht gerade 2, 3, 4, 5 Millionen oder sowas im Jahr umsetzen, weil die halt einfach noch nicht genug umsetzen, damit sie halt sich uns leisten können und auch dann sich das Ganze für sie lohnt, weil ich auch konsequent ablehne, wenn mir einer sagt, hey, ich habe irgendwie 15.000 Euro Spend im Monat und bin gerade so profitabel vielleicht mit dem, was ich mache, dann sage ich halt nicht, ja, okay, dann buch uns und zahl uns irgendwie 7.000 Euro im Monat als Agenturfee, sondern mache es halt erstmal selber. So. Ja. Und ich hatte halt immer das Thema, dass ich den Leuten halt nicht helfen konnte und halt immer abgelehnt habe. Jetzt ist es so, dass wir eben dann Review-Programm auch haben, wo wir mehr und mehr Leute halt unterstützen können. Das bedeutet, wir können dann sozusagen die Leute ausbilden, die bekommen von uns unsere SOPs, unsere Vorlagen, unsere Skripte tatsächlich. Im Zweifelsfall, wenn sie mal nicht vorankommen, dann schreiben wir auch mal ein Skript für die. Aber am Ende sollen sie es halt selber lernen und halt die ganzen Prozesse bei sich implementieren. Wie produziere ich Content, Checklisten für Shootings, so alles, was wir quasi machen und so weiter, geht halt in dieses Done With You-Programm. Und das ist so, worauf ich eigentlich mit am meisten setze gerade, weil ich glaube, dass wir damit auch den Markt einfach noch viel weiter bringen können, weil die Luft wird sehr, sehr dünn bei den Brands, die sich leisten können, was wir tun. Und wir haben halt schon wirklich mit die Größten auch bei uns. Natürlich gibt es auch noch ganz viele weitere. Aber ich werde die Agenturdienstleistung nicht auf 200 Mitarbeiter skalieren, weil dann wird irgendwann die Qualität darunter leiden. Und deswegen ist das Done With You Programm auf jeden Fall einer der nächsten Steps, die super, super wichtig sind. Also Punkt 1, Done With You. Punkt 2 ist für mich so das ganze Thema, wie sich Content entwickeln wird. Also das haben wir letztes Jahr ganz, ganz stark forciert und machen wir dieses Jahr immer noch. Weil für mich es gibt ja aktuell so ein paar Bewegungen am Markt. So. Und es gibt einmal die Bewegung, UGC ist tot und UGC funktioniert nicht mehr und ihr müsst jetzt alle High-Quality-Shootings machen. Problem ist, wer kann sich diese High-Quality-Shootings leisten?
Auch
kaum einer.
Prince,
so, genau. Und ich bin nicht der Meinung, dass die Content-Qualität, die wir liefern müssen, in der Qualität des Bildes liegt, sondern in der Qualität des Skriptes, des Aufbaus und wie Content produziert wird. So, und deswegen haben wir seit letztem Jahr so eine eine Maßnahme bei uns, wo wir gesagt haben, act like a content creator. Weil wir haben uns eigentlich wegentwickelt von diesem UGC, User-Generated Content, was ja immer definiert wurde als irgendwie ein Influencer macht eine Story, redet in die Story rein und erzählt irgendwie, was er für ein tolles Produkt hat, dass das so aussieht, als ob der Onkel das irgendwie der Tante schickt. So, ja. Das war ja so UGC vom Grundansatz her, so low quality.
Und ich bin jetzt gerade zufällig auf Thema X
auf. Ja, genau. So ein bisschen so low-fi sozusagen es aufzusetzen. So, das hat sich aber tatsächlich auch an den Plattformen weiterentwickelt. Also 2024 hat sich die Plattform entwickelt von diesem Lower-Quality-Content hin zu Content-Creator-Content. Und Content-Creator-Content hat nicht diese Lower-Quality, weil ein Content-Creator setzt sich hin und überlegt sich, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Konzept, eine Idee, nehmen wir jetzt gerade OAs sehr präsent im Kopf, weil jetzt gerade Fibo war und die bei mir überall im Feed waren. So, die machen sich halt richtig Gedanken, bevor die so ein Video aufnehmen. So, und dann ist halt zum Beispiel so ein Jax Vita, der macht dann nicht ein Video, hier, das ist der neue Dark Chocolate Lover, jetzt in 2 Kilo, kauft es, sondern der legt sich in die Badewanne, macht sich irgendwie Kerzen an und macht dann irgendwie so einen Spot, wo der sagt, hey, meine Süße, jetzt bist du endlich da und jetzt kann ich dich endlich so, und dann sieht man dann nachher den Dark Chocolate Lover. Ja. So, das heißt, selbst diese Content Creator machen sich halt viel mehr Mühe über Skript, Setting, wie ich das Ganze aufbaue, aber auch Equipment. Die haben dann Videografen dabei zum Beispiel. Also so viele Content Creator machen ihren Content mittlerweile mit einem Videografen und nicht mehr nur noch alleine mit dem Handy. Oder sind mindestens zu zweit mit zwei Content Creatern und machen dann aus zwei verschiedenen Perspektiven sozusagen den Content. Und das ist, was wir 2024 sehr, sehr stark implementiert haben, womit wir sehr, sehr stark auch gewachsen sind, gerade so auf so Accounts wie so ein Manico, Holy, die auch sehr so nativ sind von der Brand her und auch sehr Social Media driven, kann man das sehr, sehr geil umsetzen. Aber auch für Konzerne wie so ein Home24 oder auch 1&1, also Home24, ob die sich als Konzern betiteln, weiß ich nicht, aber größere Marken,
ja, auf jeden Fall.
Und eben 1&1 dann eben als Konzern auch, funktioniert es halt sehr, sehr gut, weil du halt wieder so in den Feed rein sneakst, so, ne? Du bist wirklich wieder so dieser, die Leute gucken das und wissen erstmal nicht, dass es eine Ad ist, so.
Darum geht's, glaube ich, am meisten, oder? Dass
genau.
Das ist halt Werbung. Ja, nicht so direkt platzierst als Werbung, teilweise in YouTube-Videos, wenn ich jetzt an Holy denke oder so, ist ja auch schon immer auf einmal ganz anderes Setting. Es wird jetzt klar, dass Werbung ist und gefühlt fängt dann 50% der Menschheit schon an, direkt die nächsten 60 Sekunden zu skippen oder so. Aber wenn du es halt irgendwie hinbekommst, dass Werbung nicht mehr so wahrgenommen wird, oder das sollte zumindest euer Ziel sein, dass es halt, keine Ahnung, ich denke jetzt an InScope, der es halt so gut einbindet, dass du halt Bock hast, diese Werbung sogar zu schauen, egal welches Produkt das ist, weil du einfach denkst, okay, wie stellt er das jetzt vielleicht in dem Moment als nächstes dar oder so. Das muss ja, glaube ich, würde ich jetzt zumindest als Außenstehender behaupten, das Ziel sein.
Ja, safe, genau. Ja. Ist es auch. Aber das war ja auch das Ziel mit UGC. Das Problem ist, UGC wurde irgendwann als Werbung wahrgenommen.
Ja.
Und das ist jetzt eben für uns der Ansatz, so act like a content creator. Und dabei geht es dann nicht darum, dass wir jetzt in 4K alles filmen und eine Red dabei haben und irgendwie das große Studio und was weiß ich alles. Sondern es hat halt damit angefangen, dass wir nicht mehr Content Creator alleine haben shooten lassen, sondern halt immer jemand dabei hatten. So, ne, heißt Side-by-Side-Shooting, immer zu zweit geshootet und dann halt eben verschiedene Perspektiven erstmal ermöglicht haben. Und dann aber auch, hey, ich werf dir mal was zu, ein bisschen Dynamik im Bild, du fängst es auf, redest darüber. Allein das macht ja schon viel mehr als, ich sitze hier und erzähle dir was darüber.
Ja.
Also, das war so der erste Step. Und der zweite Step ist dann eben auch mit einem Videograf tatsächlich vor Ort zu shooten, also dann auch nochmal die Bildqualität ein bisschen anzuheben, aber auch das Thema Angles und auch Tiefe von Bildern und so weiter. Weil wir müssen uns einfach mal dessen bewusst werden, dass wir in diesem Umfeld ja immer ein Störenfried sind. So. Also wir sind immer ein Störenfried bei Instagram, bei TikTok, egal was wir machen. Die Leute wollen es ja erstmal nicht haben. So. Aber wir müssen sie halt dazu bekommen, dass sie es halt angucken und dann am Ende doch haben wollen. Und das ist eben dieses Act like a Content Creator, eben auch in Paid Ads. Und das ist unser Ansatz, wie wir das jetzt seit 2024 machen und sehr, sehr gut damit fahren, sehr, sehr gut damit gewachsen sind. Also Punkt 1 war Done With You, Punkt 2 ist Act like a Content Creator. Und Punkt 3, vielleicht habe ich noch einen schnellen, wertetreu bleiben, ist, glaube ich, das ist, glaube ich, Punkt 3, weil wir hätten tatsächlich an dem Punkt als Creative Dreams deutlich, deutlich größer sein können gerade, mit der Gefahr, dass Qualität darunter leidet. So, weil eben, ne, umso mehr Kunden du aufnimmst, umso mehr Druck lastet auf dem Team, die Leute zu hiren, die wir brauchen im Bereich Creative Strategy und so weiter, die das auch können, was wir machen, ist sehr schwer und dann müssen die aber auch wieder noch 3 Monate bei uns sein, bevor sie wirklich auf dem Level sind. So. Deswegen, wir könnten schon viel größer sein, sind es aber nicht, weil wir unseren Werten treu sind und eben den Brands helfen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und die auch ja, irgendwie in Synergie mit uns sind.
Finde ich einen coolen Abschluss für das erste Thema. Macht, glaube ich, auf jeden Fall so sehr viel Sinn. Im zweiten Teil steigen wir sofort noch mal ein bisschen ein, was ein gutes Creative dann ja wirklich auch ausmacht. Lass uns vielleicht so als Übergang zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ja.
Ganz anderes Thema auf einmal.
Komplett anderes Thema. Okay. Mit wem würde ich gerne einen Kaffee oder ein Bierchen eher weniger? Ich mag tatsächlich kein Bier. Also ich weiß, das macht unsympathisch, aber es schmeckt mir halt einfach nicht. Deswegen trinke ich kein Bier. Aber einen Kaffee sehr gerne. Ich trinke sehr viel Kaffee. Und zwar, ich glaube, wenn ich es mir aussuche, also auch, die Person muss nicht leben, oder?
Nö.
Okay.
Alright. Also,
dann
nehme einfach mal an, du könntest die jetzt wiederbeleben und mit der noch ein paar Worte quatschen.
Ja, ich glaube, ich würde dann sogar gerne in die Zeit dieser Person reisen. Und zwar also David Ogilvy. So die Zeiten von wirklich so diese Offices, Werberzeit, 60er, 70er Jahre, der Marlboro Man, die Rolls-Royce Headline und die Mercedes-Werbung, wo dann irgendwie 15 Copywriter in die Mercedes-Werke geschickt werden, um irgendwie zu lernen, worüber sie schreiben sollen und was eigentlich das Produkt ausmacht.
Ja.
So, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. So.
Also einer der krassesten Marketer, würde ich sagen,
absolut.
Wo auch immer noch die ganzen Inputs jetzt noch rausgezogen werden, obwohl
absolut.
Schon ein paar Jährchen wahrscheinlich nicht mehr unter uns ist.
Ja, ja, absolut. Ich glaube 99 oder sowas ist er verstorben. Aber
genau so lange tot, wie ich lebe, ja.
Perfekt. Nee, aber David Ogilvy ist echt so, also weil es hat, er hat halt Direct Response Marketing verstanden, aber gleichzeitig konnte er Brand bauen. Und das ist für mich so die größte Kunst so. Und da einfach mal zu chatten und sich hinzusetzen oder auch einfach mal nur zu erleben, wie diese Offices gefüllt waren, Zigarettenqualm, Kaffee, Whisky.
So ein bisschen so ein Vibe, ne?
Ja, genau.
Auch so. Wenn ich dann wieder keinen Bock auf Alkohol hätte, keinen
ja,
Bock auf Zigaretten.
Nee, und so, ich, aber, also ja. Ich rauche auch selber nicht, also ja. darum geht's gar nicht. Aber es ist so ein Vibe, so wo du, glaube ich, da sind einfach Dinge kreiert worden, die, glaube ich, sehr geil waren, auch wenn es natürlich viel Kontroverses gab in der Zeit. Also zum Beispiel eine Frau wie Mara hätte wahrscheinlich weniger Chancen gehabt, als sie es zum Beispiel jetzt hat. Ne? Also es war, gab natürlich auch kontroverse Themen in der Zeit. Aber so rein, so wie dieses ganze Thema entstanden ist, so diese Whiteboards und Dinge dran pinnen und so weiter. Ich bin immer noch so ein haptischer Typ, auch was sowas angeht. Das fände ich ziemlich geil, da mit David Ogilvy mal über ein paar Kampagnen zu reden, die wir schon gemacht haben, ja.
Finde ich auf jeden Fall einen guten Shout. Irgendeine spezifische Frage, wo du sagst, ey, das muss ich unbedingt von dem wissen, oder ist es so eher allgemein dieses Thema aufsaugen und wahrnehmen?
Boah, spezifische Frage. Ich glaube, ich würde ganz spezifisch fragen, wie viel Zeit er investiert hat in die Kampagne für dieses Rolls-Royce-Thema. So, ich glaube, da, weil das ist so eine Headline, die mir so in meinem Kopf geblieben ist, so. Das ist ja at 60 miles per hour, you only hear the ticking of the clock, so irgendwie so grob. Und mich würde mal interessieren, wie viel Zeit die in sowas investiert haben. Weil wenn ich manchmal darüber nachdenke, dass wir Kunden onboarden und teilweise irgendwie 3 bis 4, 5 Monate brauchen, bis so ein Kunde sich dann vielleicht auch mal entscheidet, so, weil ja, intern ist passiert und. Manchmal dauert es dann auch länger und dann will der Kunde irgendwie so, dann sind wir ongeboardet und dann eine Woche später, wo sind denn die Creatives? So, und da würde ich gerne mal wissen, so wie viel Zeit die da investiert haben, um zum Beispiel solche Kampagnen zu entwickeln. Das fände ich sehr spannend, ja.
Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro Mehrumsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und darauf gehen, ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Ich glaube, ich mit am spannendsten fände, das kannst du ja auch mal sofort bestätigen oder verneinen, ist so das Thema, wie viel Zeit halt wirklich in gute Creatives gesteckt werden muss. Also ist vielleicht auch der perfekte Übergang, um in das Thema, was macht ein gutes Creative eigentlich aus, einzugehen. Weil ich stelle mir manchmal vor, dass du da irgendwie da dran sitzt und dir überlegst, okay, was mache ich jetzt für Mercedes, was mache ich für Rolls-Royce? Und dann kann es manchmal irgendwie eine Minute dauern und du hast die Idee und das ist vielleicht sogar das Beste, was dann irgendwie nochmal, auch wenn du es challenged, immer noch stehen bleibt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du manchmal einfach da 3 Monate vorm weißen Blatt Papier sitzt und denkst, okay, die Idee ist es nicht, die Idee ist es nicht und irgendwie auf keine coole Sache kommst.
Also. Ja, also das ist bei uns natürlich so ein bisschen, also fangen wir mal an, wie viel Zeit geht eigentlich in so ein Creative. Und wir tracken das ziemlich genau. Ich kann es dir aber nicht so genau sagen, weil es tatsächlich von Marke zu Marke sehr unterschiedlich ist. Also in unserer Betreuung gibt es halt die, die immer noch ganz klassisch UGC zum Beispiel produzieren. Aber es gibt halt auch die, wo wir vor Ort ein Shooting haben, wo wir 3, 4 Creators vor Ort haben, Videograf, Creative Strategist, alle vor Ort, Licht, Kamera und. So, das heißt, von bis ist quasi alles möglich. Aber man kann auf jeden Fall sagen, wie viel Zeit man wo rein investieren sollte für so ein Creative. Und meiner Meinung nach sollte so mindestens irgendwie 50% in die Strategie gehen. So, das heißt, erstmal überhaupt Gedanken darüber zu machen, Copy- und Kommunikationsstrategie. Wer bin ich? Wie will ich gesehen werden? Was habe ich für Konkurrenz am Markt? Wie kann ich mich von der Konkurrenz abheben? Wie kann ich ein One-of-One-Positioning bauen? Also eine Positionierung, wo mein Produkt, auch wenn ich dasselbe Wasserglas verkaufe wie alle anderen, anders gesehen wird und ein anderes Problem löst. Dann genau das Thema, welche Probleme löse ich, aber vor allem, welche Probleme löse ich, die sonst noch kein Produkt am Markt löst, weil alle sprechen immer von Problem lösen, aber es bringt halt nichts, wenn du das Problem, was halt Konkurrenzmarke XY schon 5-mal gelöst hat, du genau dasselbe Problem löst und sagst, ja, ich löse das jetzt auch.
Sondern dann musst du halt wahrscheinlich entweder günstiger sein oder du hast ein Problem.
Genau, so, exakt. So, und deswegen solltest du dann halt fragen, okay, welches Problem gibt es noch, das ich lösen kann oder kann ich tiefer gehen oder wie auch immer. So, das heißt, sehr, sehr viel Zeit geht in die Strategie und dann aber auch in ein strukturiertes Arbeiten, weil es ist halt leider nicht mehr so wie damals. Ich glaube, dass sie sehr viel Zeit in so eine Rolls-Royce-Headline gesteckt haben. Ja. Wahrscheinlich Wochen und Monate und keine Ahnung wie lange. Aber heutzutage muss es halt deutlich schneller gehen. Also wenn wir einen Kunden onboarden, dann dauert es so 2 bis 3, maximal 4 Wochen, wenn es wirklich jetzt komplexere Themen sind, bis die ersten Creatives da sind. Und in diesen 2 bis 3 Wochen machen wir diese ganze Strategiebasis. So, und dann haben wir einen interaktiven Workshop mit dem Kunden und dann entstehen erstmal Ideen. So, und aus den Ideen müssen wir uns dann wieder die Frage stellen, wie vertesten wir diese Ideen? Weil es ist auch nicht wie damals, wir haben diese Big Idea und müssen irgendwie diese Big Idea nach außen pushen und haben halt sowieso diese Impressions garantiert, weil es war ja so, das war in der Zeitung, irgendwo auf Seite XY, die Zeitung wusste, Seite XY wird so und so viel angeschaut, Zeitung wird so und so oft verkauft und so weiter. Das haben wir halt nicht für jedes Asset, was wir pushen, weil wir halt sehr schnell erfahren, ob ein Asset funktioniert oder nicht. Mhm. So, wenn das Asset nicht funktioniert, dann wird es halt nie gesehen. So, das heißt, wir brauchen auch nicht jetzt ein halbes Jahr da reinstecken. So, und dann heißt also ein sehr strukturiertes Arbeiten. Das bedeutet bei uns, wir arbeiten in 3 Layers of Creative Testing, also 3 Layers sozusagen, die wir aufbauen. Das erste Layer ist immer globales Testing. Das heißt, es fokussiert sich maßgeblich darauf, Winning Messagings zu finden und Winning Angles zu finden. Also wirklich einfach, ich habe ein Produkt und welches Messaging verkauft das Produkt am besten? So, das ist so.
Kannst du mal 2 Beispiele geben? Also ich glaube, ich kann dir ganz gut folgen, aber wenn jetzt jemand nicht so tief im Thema drin ist, dann
könnte
ich mir vorstellen, dass es schwieriger wird.
Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel zu Holy gehen, als Energy Drink gibt es zum Beispiel 2 verschiedene Messagings. Das eine Messaging ist, schmeckt lecker und hat hat weniger Zucker. Und das andere Messaging ist, schmeckt lecker und gibt mir mehr Energie. So als ein normaler Energy Drink.
Ja.
So. Und das ist quasi, sind 2 verschiedene Messagings, die wir zum Beispiel gegeneinander vertesten können. Also einmal ist es das Zuckerthema oder ist es das Energiethema und haben dann quasi die Basis, wo wir sagen, zum Beispiel Zucker funktioniert besser als Energie, und können dann auf Zucker sozusagen double down und in die Breite skalieren.
Ja.
So. Das heißt, wenn wir in diesem ersten Layer sozusagen Winning Messagings gefunden haben, kommt das zweite Layer und das ist quasi Content und Creator Diversifizierung. Mhm. Das heißt, wir haben mit dem Winning Messaging ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu diversifizieren. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Home24, weil wir haben bei Home24 im Onboarding festgestellt, es gibt eine sehr gut funktionierende Marketing-Message. Es sind Riesenunternehmen, die sind seit langer Zeit am Markt, die funktionieren in ihrem Marketing schon sehr gut, haben aber UGC in der Form oder halt eben Creator-Ads in der Form noch nie gemacht. Und wir haben zum Beispiel das erste Mal gestartet. Das heißt, wir haben dann nicht im Messaging angefangen, weil die Message war klar, sondern wir haben direkt in der Content- und Creator-Diversifizierung sozusagen angefangen. Und Content-Diversifizierung haben wir angefangen in Form von Formaten. Das heißt, wir bauen dann verschiedene Formate für diese eine Message. Dann ist ein Format zum Beispiel Enjoyable Journey, also sehr positiv aufgeladene Reise zu meinen neuen Möbeln.
Ja.
Dann quasi so das Dramatized Problem, also so eine sehr negativ aufgeladene Reise.
Meine aktuellen Möbel sind scheiße.
Genau, das eine ist halt, ich bin frustriert.
Ja.
Und das andere ist halt, ich bin glücklich.
Ja.
So, ne, ganz einfach runtergebrochen. Dann gibt es zum Beispiel die Challenge als Format. So, ne? Also dann hat eine Creatorin die Challenge, innerhalb ihres Budgets entsprechende Trendmöbel zu finden.
Ja.
So, dann eben den Dialog zwischen 2 Formaten, zwischen 2 Creatern sozusagen, was auch ein weiteres Format ist. Und so haben wir quasi in verschiedene Formate eine Message diversifiziert und konnten halt so direkt diese eine Message nach außen pushen. So, und das ist dann quasi das zweite Layer. Und wenn wir dann wissen, was funktioniert, wir wissen, wir haben eine Winning Message, wir haben verschiedene Formate und in verschiedene Content-Creator-Arten diversifiziert, dann kommt quasi das Thema Iteration. Und das ist tatsächlich deutlich kleiner, als es früher war. Also Iteration waren eine Zeit lang, als vor allem Content-Menge und Creative-Menge relevant waren, sehr, sehr viel bei uns. Mittlerweile dienen Iterationen eigentlich fast nur noch dazu, Best-Performer-Creatives möglichst länger laufen zu lassen. So,
das einfach sozusagen, keine Ahnung, du hast jetzt Challenge 1 gemacht, du guckst nochmal, ob Challenge 2 in genau dem gleichen Setting mit der gleichen Message sozusagen funktioniert, aber du bleibst bei dem Thema, bei der gleichen Message. Und
ja, eine Iteration ist sogar noch kleiner. Eine Iteration ist quasi eine Überarbeitung des bestehenden Creatives. Das heißt, ich würde dann sagen, ich habe das Challenge Creative und ich tausche die Hook aus. Oder ich tausche den Mittelpart irgendwo aus an einem gewissen Punkt, weil ich sage, dadurch wird es nochmal aufgefrischt, sozusagen nochmal geguckt. So, und so funktioniert quasi dieses 3 Layers of Creative Testing. Das heißt, wir haben dann Layer 1 und dann mit dem globalen Testing, dann haben wir Layer 2 mit der Diversifizierung in Formate, Content-Arten und Creators und dann quasi die Iteration. So, und das ist immer noch Strategie. Also wir sind immer noch nicht da angekommen, dass wir eine Copy schreiben, dass wir ein Skript schreiben. Es ist immer noch Strategie. Deswegen sage ich also, 50% der Zeit gehen locker in das Thema Strategie, bevor wir überhaupt was produzieren.
Aber das heißt, wenn danach noch die ganze Content-Erstellung kommt, würdest du auch sagen, Strategie ist somit der wichtigste Part, um das Ganze einmal ja vernünftig aufzusetzen, zu wissen, was passiert überhaupt, wie wollen wir was angehen?
Ja, also ich glaube, in aktueller Marktphase definitiv.
Ja.
Man muss es halt so ein bisschen zyklisch betrachten. Also wir sind ja so 2020, wo ich ja auch schon E-Com gemacht habe, ging es vor allem um Creative-Menge im Bereich UGC. Ich musste irgendwie UGC bekommen, ich musste irgendwie Creator bekommen, ich musste irgendwie da drankommen, weil umso mehr UGC ich hatte, desto besser habe ich performt.
Ja.
2021, 2022 war es immer noch sehr, sehr stark fokussiert auf das Thema und 2023 kam so langsam der Switch, dass die Qualität gestiegen ist und steigen musste und die Menge nicht mehr so relevant wurde. So, und jetzt gerade 2024 und jetzt auch in 2025 bin ich der Meinung, dass die Menge an Content und Creatives gar nicht der entscheidende Faktor ist, warum du skalierst. So, weil wir haben Marken, die geben 200-300k im Monat aus und die produzieren irgendwie 30 bis 40 Ad-Creatives im Monat. Und das war's.
So. Also nicht viel.
Nicht viel. Also man würde halt meinen, irgendwie die würden weiß Gott, wie viele Creatives produzieren, ja. Aber das ist halt nicht nötig, wenn du halt diese Zeit in die Strategie steckst. Ich bin gleichzeitig der Meinung, dass zukünftig das sich wieder wechseln wird. Dadurch, dass wir das AI-Content jetzt kommt, wird wahrscheinlich die Plattform mit sehr, sehr viel Content geflutet werden und dadurch werden wir wieder so eine Overlap von Content haben und auch da mithalten müssen mit anderen.
Mhm.
Bis zu einem gewissen Punkt, wo das sich wieder abnutzen wird, dieser AI-Content, und dann wieder die Qualität steigen muss. Und wir als Marketer uns vor allem so an dieses ganze Prompting und so weiter halt natürlich dann rantasten müssen. Das ist so mein Gedanke über, wie viele Creatives brauche ich und wie viel muss ich produzieren. Deswegen ist Strategie halt aktuell so super wichtig. Wird es zukünftig auch werden, aber es wird natürlich einfacher werden durch AI, durch Prompting, also ich muss halt nicht mehr jede Bewertung selber lesen, sondern kann das zum Beispiel eben prompten und dann eben alle Informationen mir rausziehen. So, das heißt, aktuell ist die Strategie halt mit das Wichtigste, wird es auch immer bleiben, aber vom Zeitfaktor wird es, glaube ich, auch wieder weniger mit der Zeit.
Wird euch denn, und ich glaube, du hast die Frage schon erwartet, von AI viel weggenommen oder ist es eher sowas, wo du sagst, ey, das kann eigentlich auch sehr geil unterstützend sein? Wie ist ein bisschen der Blick darauf, wenn ich mir jetzt überlege, dass du einfach ja teilweise Creatives an, ich als Amateur in dem Thema könnte wahrscheinlich ein halbwegs funktionierendes Creative in irgendwie einer Stunde erstellen oder so, und das sollte euch vermutlich ja erstmal auch ein bisschen Angst machen.
Ja, ich verstehe die Frage, ich habe mit der Frage auch gerechnet. Also Angst macht es mir nicht, weil du sagst es selber, du als jetzt nicht Creative Strategist oder wie auch immer, kannst ein halbwegs funktionierendes Creative gerade erstellen mit AI. Das Problem ist, es kann jeder andere auch.
Ja.
So, und wenn das jeder andere auch tut, dann hast du ja wieder eine Angleichung von Content, eine Angleichung von Messaging, eine Angleichung von allem an weiteren sozusagen. So, das heißt, das wird irgendwann definitiv nicht funktionieren. Weil du halt diese Angleichung von den ganzen Themen hast. Genauso wie bei UGC. UGC hat super funktioniert, bis es alle gemacht haben und auf einmal funktioniert UGC nicht mehr.
Ja.
So, jetzt machen wir sehr Content-Creator-Driven-Ads. Nach und nach werden das auch andere checken und dann wird auch dieses Content-Creator-Nachahmen vielleicht irgendwann mal weniger stark sein. So, genauso bei AI-Ads. Und deswegen glaube ich nicht, dass uns das was wegnimmt. Ich habe da ehrlicherweise gar keine Angst vor. Ich glaube, dass wir mit AI aber arbeiten müssen. So, also ich sehe AI gerade bei uns, ganz böse gesagt, so früher hätte man vielleicht einen Prakti gehabt, dem man gesagt hätte, hier scan mal alle Bewertungen und schreib mal alle Pains und Problems und irgendwie Pleasures raus, die die Leute mit dem Produkt haben oder mit dem Konkurrenzprodukt oder was auch immer, und das sagst du jetzt halt AI. So, ja. Und das bereitet es dir dann halt vor und das machst du natürlich nicht als Creative Strategist, der irgendwie, keine Ahnung, 60, 70, 80.000 Euro im Jahr verdient oder mehr, sondern das macht dann halt ein Prakti und in dem Fall ist es jetzt Prakti AI. So, das ist eine.
Wahrscheinlich sogar ein besser.
Also wahrscheinlich sogar deutlich besser, ja, natürlich, klar. Aber ich meine jetzt so vom Hebel her, ne? Mhm. So. Und das ist, glaube ich, also das ist, wie ich AI jetzt gerade betrachte, sehr als Werkzeug für solche Dinge. Es gibt mittlerweile ja diese ganzen AI-UGC-Creatives, die ja sehr stark gepusht werden, auch auf LinkedIn und Co. Wo ich ehrlicherweise noch kein Fan von bin. Also ich sehe bei jedem Creative sofort, das ist AI.
Ja.
Ich glaube, das funktioniert für so Mobile Gaming, für irgendwelche App-Installs, so relativ easy und Dinge, die eine sehr geringe Hürde haben. Da glaube ich, funktionieren diese AI-UGC-Creators auch ganz gut. Aber für Dinge, die jetzt zum Beispiel auch sehr brand-driven sein sollen, ne? Also so ein Holy oder ein Manico oder ein Home24, wenn ich den dann AI-Creator hinsetzen würde, der den so in die Kamera spricht und dann immer wieder dieselbe Bewegung macht, so, dann würden die halt auch sagen, ja, ne, das ergibt keinen Sinn für uns, das wollen wir nicht, weil es auch um Brand und auch um Feeling dabei geht, so. Deswegen glaube ich, dass die UGC AI-Creators noch nicht so weit sind, aber irgendwann auch so weit sein werden. Also Das wird auch kommen. Und was ich vor allem jetzt gerade sehr stark sehe, ist das Thema Dubbing, was wir sehr viel machen. Also wir nehmen zum Beispiel...
Das habe ich schon nie gehört.
Jetzt AI-Dubbing ist quasi, du nimmst ein fertiges Creative von einem Creator und übersetzt es quasi von einer AI und machst Lip-Sync währenddessen. Naja, so, das heißt, du lip-syncst in einer anderen Sprache. So, und dann spricht der Creator auf einmal Spanisch und dann kannst du das ganz gut nutzen. So, ganz gut nutzen ist aber auch ganz gut nutzen, weil wir haben das gemacht für Markteintritte in anderen Märkten, zum Beispiel Spanien, Italien, Polen zum Beispiel. Polen ist relativ schwer, Creators zu finden. Dann kannst du so halt einen Markteintritt machen. Das Problem ist, es ist nicht nativ. So, also man checkt das halt. Schon. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob du die Temu-Ads kennst, also ich krieg die aktuell die ganze Zeit.
Ja, ich krieg eine, glaube ich, die ganze Zeit.
Die mit dem Wassereimer?
Ich weiß nicht, da kommt da, du bist der Geschäftsführer.
Ja, genau. Ja, exakt so. Ja. Das ist ja auch irgendwie nachsynchronisiert. Mhm. So. Und das fällt dir ja sofort auf. Und ist ja, also bei, ne, klar, wenn dir einer 100 Euro schenkt, funktioniert das vielleicht. Aber
ich frage mich, ob mir das auffällt, weil ich ein Marketing-Auge sozusagen dafür habe. Aber wenn ich das jetzt meiner Mutter oder meinen Eltern zeigen würde, könnte ich mir halt vorstellen, dass die das nicht checken.
Also, guter Punkt, ja. Kann natürlich.
Shoutouts, liebe Grüße, aber da wird es, glaube ich, durchgehen.
Ja, gut, das kann natürlich sein. Aber also es ist halt immer noch nicht so, dass halt jetzt eine Marke sich damit assoziieren will. Ja,
kann das verstehe ich auf
jeden aber Fall. Aber man kann halt einen guten Markteintritt machen, kann gucken, funktioniert Spanien, Italien überhaupt für uns. Das haben wir zum Beispiel auch gemacht. Wir haben jetzt eine Internationalisierung komplett gemacht, wo wir zwei Ad-Accounts in Spanien und Italien aufgebaut haben, von 5 auf jetzt so 70, 90k Spend, was für die Länder schon ganz gut ist. Und da kann man dann den Eintritt ganz gut damit machen, mit AI-Dubbing. Das sehe ich gerade sehr, sehr stark und das kann man sehr stark nutzen. So.
Okay, verstehe.
Genau.
Du hast eben gesagt, 50% macht Strategie aus. Was kommt dann danach noch? Mhm. Also ist es dann nur noch Content erstellen, Absprache? Also wie sieht der Prozess aus, wenn die Strategie festgelegt ist?
Ja.
Und was ist vor allen Dingen dann vielleicht noch wichtig?
Ja, also der Prozess danach ist ja relativ simpel. Wir gucken, dass wenn wir die Basis haben, die Strategie haben, dann bauen wir eine Testing-Roadmap, nämlich mit den Tests, die wir fahren wollen. Wir haben das sehr, sehr strukturiert, damit auch der Kunde immer Zugriff drauf hat und auch weiß, was machen wir und warum machen wir das Ganze und wir das aber auch nachher wieder auswerten können. Ja. Weil am Ende, also viele machen halt bis dahin einen ganz guten Job, haben dann verschiedene Angles, die sie testen und dann irgendwie in 4 Wochen wollen sie auswerten und sagen, was war ja nochmal die Idee dahinter? Was war ja nochmal überhaupt die Hypothese? Ah, warte mal.
Das so, kenne ich irgendwoher, wenn Leute AB-Tests ohne Hypothese machen wollen, ja.
Genau so. Deswegen halt Testing-Roadmap und danach geht's ins Copywriting. Das heißt, ich sag mal so 90% aller Dinge, die wir machen, ist komplett scripted Content. Das heißt, wir scripten das Voice-Over komplett, Wort für Wort. Wir scripten das Storyboard komplett, was zu sehen sein soll. Und das Ganze wird dann genutzt, um das zu shooten. Das heißt, wir haben uns da so ein bisschen an Hollywood orientiert, ehrlich gesagt. Also ich habe halt geguckt, wie werden Filme geschrieben, also wie werden Drehbücher geschrieben, wie werden Storyboards geschrieben und so weiter. Und das haben wir quasi für uns intern gebaut, für Ads, weil wir halt einfach festgestellt haben, okay, wir haben jetzt eine Hypothese, wir haben mega viel Strategie gemacht, wir haben mega viel Hirnschmalz da reingesteckt. Und dann schickst du so ein Briefing an so einen Content Creator und sagst, hier bitte diese 3 Punkte erwähnen und das ist wichtig. Und er erwähnt halt einen davon nicht.
Ja.
So, ja, dann ist halt deine Hypothese auch wieder im Arsch. So, das heißt, du musst diesen Prozess in der Hand behalten. Deswegen machen wir super viel Scripted Content. Ist eine Kunst für sich, das auch copyrighten zu können. Die Creator haben dann auch immer noch eine freie Sprachwahl innerhalb der Inhalte, die da natürlich drin sind. Wenn es jetzt, keine Ahnung, statt, weiß nicht, dann, denn ist oder so. Ne? Also wenn es alles passt, so alles gut. Aber es ist halt alles sehr gescriptet. Das heißt, dann kommt das Copywriting. Wir haben fürs Copywriting, je nachdem, wo wir gerade stehen, sehr viele Vorlagen auch. Also wir machen sehr viel so nach Direct-Response-Vorlagen, die wir halt über die Jahre entwickelt haben. Das steht dann zum Beispiel so, letztes Jahr haben wir gesehen, dass auf den Plattformen diese Shortform-Vlogs sehr, sehr stark wurden. Und dann testen wir halt diesen Shortform-Vlog auf einem Ad-Account, testen ihn auf dem zweiten Ad-Account, auf dem dritten Ad-Account. Wenn wir sehen, es funktioniert 3-mal, dann haben wir ein Format gefunden, das funktioniert. Ja. Und dieses Format bauen wir dann wirklich als Textblöcke. So, ne? Also das ist der Intro, das ist dann die Einleitung, das ist der Mittelpart, Outro, Call to Action, so. Ja. Und dann steht da halt drin, was wo stattfinden muss.
Habt ihr da auch so Formate etabliert, die man jetzt auf Social Media irgendwie so kennt? Weil das finde ich irgendwie so ein spannendes Ding, weil so klassisch Challenge irgendwie zu machen oder dieses Gesprächsformat kennt man
ja
jetzt immer mal wieder in Ads zu sehen, auch von vermutlich verschiedenen Agenturen und nicht immer nur von euch. Mhm. Aber würdest du sagen, hier, das ist unser Format oder?
Also ehrlicherweise ist das schwer zu sagen, weil wir versuchen selten Formate zu erfinden, sondern wir versuchen eher Formate zu adaptieren von eben Dingen, die auf Social Media halt schon funktionieren, ne? Also ein Vlog-Format, Get Ready With Me, Podcast-Format. Und da kann sich jetzt ehrlicherweise auch keine Agentur claimen, dass die das irgendwie als erstes gemacht haben, weil am Ende ist es halt, wie Social Media funktioniert, so, ne? Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Formate entwickeln, das ist nicht das Ziel, sondern dass wir uns eben wieder sneaky in den Feed entwickeln und sagen, hey, wir machen jetzt ein Get Ready With Me und mittendrin findest du halt die Haarspange, die halt vermarktet wird, ne? So, und Genau, wir haben halt eben diese Vorlagen, nach denen wir dann arbeiten können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel anfangen mit dem Messaging-Testing, nehmen wir immer die Vorlagen, die uns am ehesten eine sichere Performance bringen zum Beispiel.
Okay.
So, und haben dann quasi ein System, nach dem wir dann weiterarbeiten im Copywriting. Das heißt, es ist ein bisschen natürlich Kreativarbeit, weil Copywriting muss natürlich eben auch kreativ sein. Aber es ist halt auch sehr systematisches Arbeiten gleichzeitig. Und das ist halt so dieses Direct-Response-Marketing und Kreativagentur. Im Direct-Response-Marketing kann ich dir jetzt eine Vorlage geben für 90 Minuten VSL, gib dir 2 Tage Zeit und du hast den geschrieben. So, in der Kreativagentur muss ich aber komplett out of the box denken und auf neue Ideen kommen. Und das ist eben das, was wir dann im Copywriting machen. Und dann habe ich ja Scripted Content, ich habe ein Storyboard, kann quasi damit mit dem Creator zusammenarbeiten. Dann muss ich noch entscheiden, wie produziere ich den Content. Ganz klassisch UGC, ich schicke es einem Creator zu, das Skript und das Produkt, und der macht es selber. Dann ist es auch so geskriptet, dass er das selber machen kann. Oder habe ich zum Beispiel jetzt eben ein Shooting-Format, wo ich sage, hey, ich kann mehr auf die Kacke hauen, ich kann noch kreativer werden, ich kann noch mehr Angles machen, dann wird auch die Kameraperspektive mitgeskriptet sozusagen, also wann ist ein Wide Angle, wann ist ein Close-Up und so weiter. Genau, und dann haben wir sozusagen die Entscheidung, wie shooten wir Content, dann wird Content geshootet, wir bekommen den bei uns in die Post-Production, machen wir alles bei uns intern, wir arbeiten dann nicht mit irgendwie Freelancern oder so, weil ich halt auch sage, auch in der Post-Production liegt halt super viel Gold, so, weil wenn ich dann den Content bekomme und mache dann so ein halbgares Creative daraus, kann der geilste Content sein, kann die geilste Message sein heutzutage, die Leute gucken sich's nicht mehr an.
Ja, das heißt, muss schon vernünftig geschnitten sein,
genau,
dargestellt werden und sowas, ja.
Genau, und die da müssen halt auch die Creative Designer bei uns wirklich so als aktuelles Wissen haben. So, ja. Wir haben wirklich auch wöchentliche Meetings, wo wir uns dann immer wieder zusammensetzen und sagen, okay, was hat sich verändert? Weil es verändert sich jede Woche
gucken
etwas.
Gucken uns jeden Tag 2 Stunden TikToks an.
Auch das ist ein Part. Wir haben ein Meeting, wo wirklich jeder aus dem Team, also wir arbeiten in Supports, und jeder aus dem Team bringt Ideen mit. So, ja. Ne? Also ich sehe das gerade in meinem Feed, ich sehe das gerade in meinem Feed, und da sind immer wieder Dinge dabei, die ich noch nie gesehen habe.
Ja.
So, weil jeder Feed halt so ultra anders ist.
Individuell angepasst,
genau.
Ja.
Und deswegen sind dann die Creative Designer auch immer so wirklich voll on point mit dem, was sie halt machen und wie sie es halt auch umsetzen, welche Transitions sind aktuell. So, und da versuchen wir auch nicht irgendwie neue Dinge zu entwickeln, sondern uns daran anzupassen, was auf der Plattform funktioniert, und dass wir da eben wirklich sneaky in den Feed kommen und die Leute sich das halt angucken und am Ende sagen, ah ja, jetzt habe ich ja irgendwie das erste Mal von UV-Gel-Nägeln gehört zum Aufkleben, vielleicht probiere ich das dann mal aus.
Aber das heißt, du hast sozusagen die Hypothese, dass die normalen Creator, die jetzt nicht direkt ein Placement sozusagen haben, die Sachen vorgeben, weil mein Gedanke, oder wie es dann sozusagen aufgebaut ist, wie die Formate sein sollen, und ihr adaptiert euch daran, damit ihr möglichst wenig auffallt, weil wenn ich jetzt denke, Brands wie Huel oder, keine Ahnung, Manico, Holy, die hätten ja auch alle genügend Budget, um sozusagen einen Trend da vorzugeben. Also wenn du jetzt alle deine Kunden zusammennimmst und sagst, ich will jetzt Format X pushen, würde ich sagen, hast du genug Budget, um das irgendwie möglich zu machen?
Ist eine steile Hypothese, finde ich auch geil, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, man unterschätzt, was es benötigt, um einen Trend auf Social Media auszulösen tatsächlich, oder auch in Paid Ads überhaupt das so auszulösen, weil... Also ich habe mal mit TikTok darüber gesprochen, haben ja auch Ansprechpartner bei TikTok, und da haben wir darüber gesprochen, für eine Marke, die das halt machen wollte, die wollte so ein Format, so ein Trendformat mit deren Produkte auslösen, da haben die gesagt, da müsste man so ungefähr 250 bis 350k hinterlegen, damit überhaupt genug Impressions reinkommen, die dann wiederum darauf reagieren können und das adaptieren können.
Ja.
So, und ehrlicherweise bin ich mir nicht sicher, ob unsere Marken dazu bereit wären, so viel Geld in so ein Experiment zu investieren, weil am Ende, wir werden ja gemessen hardcore am CPA.
Ja.
So, es kann noch so kreativ, schön, toll und super brandy und was weiß ich, alles das Creative sein. Am Ende des Monats haben wir ein Monthly mit den Marken, mit jedem Kunden, und dann ist halt bei dem einen ist der New Customer CPA, der andere hat irgendwie ein Customer Acquisition Cost im eigenen Tracking, der wieder andere arbeitet mit Klar, der andere mit Triple Whale und der letzte guckt auf einen ROAS bei Meta.
Ja.
Gibt's auch noch so. Und da werde ich ja gemessen. So, und deswegen ist unsere Aufgabe nicht unbedingt da, also ich finde die Idee geil, aber da so weit out of the box zu gehen, weil am Ende muss ich Performance liefern.
Ja.
Und das wäre mir zu risky als Marke,
dann ist es
so viel Geld zu investieren.
Sozusagen sich an den aktuellen Trend anzupassen,
genau,
und das Best Practice-mäßig davon mitzunehmen.
Ja, genau.
Okay, spannend. Hast du noch ein abschließendes Wort zum Thema Creatives? Was liegt dir noch am Herzen? Was musst du unbedingt noch gesagt haben?
Weil ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man vielleicht so angefangen. Barkers, mein erstes Agentur-Baby sozusagen, ja. Heißt auf Englisch übersetzt ins Deutsche Marktschreier. So. Und wir fanden das damals ganz witzig als Name. Weiß kein Mensch, wusste ich auch vorher nicht. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dem Marktschreiertum nicht zu verfallen, ehrlich gesagt. Weil es wird im Grunde alle 4 Wochen neue Sau durchs Dorf gejagt. Also es gibt, weiß Gott, was für Methoden und Formeln und geheime Strategien und geheime dies, geheime das. Ich kann euch als Zuschauern jetzt eigentlich nur eine Sache sagen, alle kochen nur mit Wasser.
Ja.
Und am Ende ist halt die Frage, wer macht das beste Marketing-Handwerk? Und deswegen würde ich gerne David Ogilvy treffen, weil was David Ogilvy damals gemacht hat, unterscheidet sich nicht von dem, was wir heute machen. Sondern es ist halt einfach eine klare Recherche, eine saubere Creative Strategy, eine saubere Copy- und Kommunikationsstrategie, ein sauberes Handwerk im Copywriting, einen sauberen Prozess, der alles ineinander greifen lässt. So, und das ist die Magie. Und die ist halt so simpel, diese Magie. Und am Ende ist es halt das Wichtigste, dass ihr, wenn ihr sowas macht, halt diesen Prozess verfolgt und aber auch Learnings ableitet. Das heißt, bei uns ist so das Ziel immer, dass wir nach 3 Monaten nach der Zusammenarbeit ein Ad Creative Playbook haben, und das ist sozusagen auch unser Versprechen, mit dem du immer wieder Winning Ad Creatives bauen kannst. Das heißt, du hast eine Anleitung, was sind deine besten Hooks, was sind deine besten Verkaufsargumente, was sind deine besten Pains, Problems, die du ansprechen sollst und so weiter und so fort. Das heißt, im Endeffekt ist eigentlich das Ziel, sowas wie ein Playbook für eine Footballmannschaft zu entwickeln, die immer genau weiß, okay, das ist der Spielzug, den muss ich jetzt spielen, eben auch für E-Com-Marken und im Bereich Creatives zu entwickeln. Das ist so unser Versprechen, ohne dass ich da jetzt andere bashen will, aber ich glaube, dass dieses Ganze, hier ist die geheime Strategie, hier kommt irgendwie eine neue Methode oder was auch immer, ist halt mehr Marketing als tatsächlich Substanz.
Okay, macht für mich auf jeden Fall Sinn. Also, aber du kannst dann da wahrscheinlich noch hinzufügen, dass auch eine Footballmannschaft oder ein Fußballteam sich immer weiterentwickeln muss.
Total.
Weil ja, klar. Das, was Leverkusen letzte Saison erfolgreich gemacht hat, muss nächste Saison nicht mehr funktionieren. So,
und
da gibt es dann Lösungen, dagegen zu spielen und sowas halt. Deswegen muss immer dranbleiben.
Safe. Deswegen aber auch, also das Ad Creative Playbook, nach 3 Monaten ist das Ziel und dann wird es jeden Monat weiterentwickelt. Das heißt, in jedem Monthly haben wir neue Erkenntnisse, Dinge fliegen raus, Dinge kommen rein, wir wissen, okay, das müssen wir anpassen.
Ja.
Oder auch irgendwie der Markt hat sich verändert, das und das funktioniert nicht mehr. Auch das kommt halt vorne.
Cooles Gespräch, finde ich gut zusammengefasst. Lass uns mal zum Abschluss zur zweiten Frage kommen, die wir im Podcast gerade stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Wow. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
Stand auf Seite 3 vom Briefing.
Ach, wirklich?
Steht da auf jeden Fall drin, aber ja.
Ich lese immer nur die ersten 2. was war der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe? Walk the talk.
Fühl das mal ein bisschen, bitte ein bisschen besser aus, weil sonst check ich's nicht.
Ich habe den Ratschlag bekommen, als ich etwas selber in meinem Leben verändert habe und die Person nicht dran geglaubt hat, mit der ich darüber gesprochen habe.
Ja.
So grob abgerissen, ohne da jetzt zu viel ins Detail zu gehen.
Ja.
Und die Person hat zu mir gesagt, Patrick, ist ja alles schön und gut, was du da erzählst, aber walk the talk. Und ich glaube, das ist so für mich das Wichtigste, was ich so als, ja, immer wieder so im Hinterkopf habe. Weil, wenn ich was sage, dann mache ich das. Und wenn ich zum Beispiel einer Brand sage, hey, ich glaube daran, dass wir es gemeinsam schaffen, dann glaube ich auch daran.
Ja.
Und wenn ich jetzt sage, hey, ich glaube nicht daran, dass wir das gemeinsam schaffen, dann ist das auch einfach eine offene und ehrliche Antwort und kein Angriff gegen dich. Und das ist aber auch was, wo ich halt, also wir sind nicht die lautesten in unserem eigenen Marketing, weil ich aber halt auch sage, walk the talk. Also ich brauche jetzt niemandem irgendwas zu verkaufen, was zum Beispiel nicht funktioniert. Und deswegen walk the talk ist einfach, Bleib dem treu, was du sagst.
Das fängt ja auch im Kleinen an, einfach zu sagen, okay, ich mache das morgen fertig und dann ist es morgen fertig, oder ich schicke euch das Montag zu, dann schicke ich euch Montag zu.
Genau.
Finde ich, kann man nochmal sehr, sehr viel mehr ausweiten, das ganze Thema.
Voll, ist Verbindlichkeit, Disziplin, Vertrauen, alles beruht so ein bisschen darauf, ja.
Ja, finde ich einen guten Punkt. Vielen Dank für deine Zeit, sehr spannendes Gespräch geworden.
Sehr gerne.
Ich würde sagen, wir können mal gucken, ob wir das dann in 1-2 Jahren vielleicht nochmal wiederholen und zu gucken, ja, wie der Creative Markt dann aussieht, weil ich glaube, da geht auf jeden Fall noch sehr viel jetzt mit den Challenges oder auch den Möglichkeiten, die du eben beschrieben hast. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ja, bis in 1-2 Jahren spätestens.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro Mehrumsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen Besitzerinnen aus dem Dachraum heute, wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann, und alles weitere können wir von da besprechen.